Was hat es denn eigentlich mit diesem EU-Aktionsplan gegen Cybermobbing genau auf sich? Und welche Rolle spielt KI und Deepfake-Technologie für Cybermobbing-Prozesse? Fragen wie diese habt ihr uns auf der diesjährigen Didacta, Europas größter Bildungsmesse, die noch nicht lange zurückliegt, ganz analog am Stand und im Rahmen unserer Workshops gestellt. Wir wollen uns heute deshalb an Antworten wagen und versuchen, ein wenig Licht ins komplexe Dunkel zu bringen. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Community-Formats, wo es um euch, eure Fragen, Anregungen und Ideen geht. Wenn ihr dieses Thema im Unterricht besprechen wollt, dann findet ihr passende Unterrichtsimpulse auf unserem Campus. Herzlich willkommen auch an dich, liebe Vera. Du teilst heute mit mir wieder dieses Studio, weil du ja in der letzten Folge unserer Hauptfolge mit einer Cybermobbing-Expertin gesprochen hast von dem Verein Zeichen gegen Mobbing. Und ja, wo wir gerade bei Zeichen sind, diese Folge stand ja eben ganz im Zeichen, Achtung, verhängnisvoller Wortwitz, eben von Mobbing-Geschehen, von Cybermobbing-Prozessen. Ich fand es sehr spannend und auch anregend, da Impulse eben mitzunehmen. Wir hoffen eben auch für euch da draußen. Aber da wollen wir jetzt eigentlich noch mal ein bisschen tiefer reingehen. Wir hatten in der Anmoderation ja eben diverse Fragen eigentlich schon aufgegriffen, die uns gestellt worden sind, persönlich auf der Didacta. Eine davon war diese eben nach dem EU-Aktionsplan gegen Cybermobbing. Das klingt erstmal ziemlich kryptisch. Vielleicht fangen wir da an. Was ist das überhaupt? Um was geht es da? Vielleicht können wir da gemeinsam ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, wie gesagt.
Die EU hat angekündigt, einen Aktionsplan ins Leben zu rufen, zu entwickeln, um auf EU-Ebene auch nochmal Leitlinien rauszugeben, wie die einzelnen Länder mit dem Thema Mobbing und Cybermobbing umgehen können, also Cybermobbing, dem Mobbing im digitalen Raum. Vorab, und das finde ich eine ganz wichtige Information, ist, dass diese Leitlinien, die entwickelt werden, dieser Aktionsplan nicht rechtsverbindlich ist. Das heißt, er macht keine Vorgaben, die dann per Gesetz in Aktionen münden, die den Ländern vorgeschrieben werden. Aber er gibt wichtige Perspektiven, was bei dem Thema zu beachten ist. Auf ganz verschiedenen Ebenen tragen wir am besten mal zusammen.
Ganz genau. Und der wurde ja im Rahmen des Safer Internet Days eben im Februar vorgestellt. Und wo kam das so ein bisschen her? Vielleicht können wir da auch noch mal ganz kurz drauf eingehen. Tatsächlich haben auch viele, man kann sagen, dramatische Einzelfälle dazu geführt, die aber medial eben auch groß aufgekommen sind. Ganz dringlich da hervorzuheben ist ein sehr tragischer Suizidfall tatsächlich aus Irland, der sich 2018 ereignet hat. Der Fall Nicole Coco Fox, wo tatsächlich sich nach 3 Jahren fortwährendem schlimmen Mobbing und Cybermobbing eben eine junge Frau umgebracht hat. Und die Mutter hat das zum Anlass genommen, eben also bis zum heutigen Tage, jüngst eben auch im EU-Parlament hat sie gesprochen, für eine gesetzliche Regulierung auch von Mobbing und Cybermobbing halt einzutreten. Und tatsächlich in Irland war sie damit erfolgreich. Dort gibt es auch eben dieses COCO-Gesetz, COCO's Law, wo das Ganze tatsächlich eben unter Strafe gestellt worden ist. Das muss man so ein bisschen sehen. Also solche individuellen, wirklich tragischen Einzelfälle, die sich natürlich auch gemehrt haben in letzter Zeit, das muss man auch so sagen, haben dazu geführt, dass das Thema auf die Bühne gerückt ist, aber auch natürlich Forschung, Zahlen, Daten, Fakten, die wir auch vielleicht ganz kurz nochmal vorstellen wollen, die auch mit dem Aktionsplan eigentlich herausgekommen sind. Und da hattest du in der Hauptfolge schon mal so ein paar erwähnt. Wir können hier nochmal auf ein paar eingehen. Also der Aktionsplan hält zum Beispiel fest, dass weltweit fast jedes fünfte Kind, also über 18%, schon mal von Cybermobbing betroffen sind. In Europa gilt das für jedes sechste Kind im Alter von 11 bis 15 Jahren, die eben wirklich schon mal aktiv gemobbt worden sind. Und jedes achte gibt an, aktiv quasi in der, man kann sagen, in der ausführenden, mobbenden Rolle eben aktiv gewesen zu sein. Das sind schon beunruhigende Zahlen. Die haben dann auch noch quasi so ein eigenes Board gehabt, wo sie wirklich selbst eine Gruppe von, ich glaube, es waren über 6.000 Befragte von im Alter von 12 bis 17 gefragt haben, wie ist das denn bei euch? Und da war auch nochmal festzustellen, also dass das Ganze enorm zugenommen hat, auch in den letzten Jahren. Wenn du die Zahlen so ein bisschen hörst, was macht das mit dir und ja, was können wir sowieso aus diesen Zahlen überhaupt so gewinnen?
Ich finde ganz schwierig, diese Zahlen zu werten. Und das betrifft nicht nur die Zahlen, die jetzt über den Aktionsplan kommuniziert wurden, sondern auch andere Zahlen, die über Studien wie die JIM-Studie oder andere Studien erhoben werden. Nicht, weil ich sie unrealistisch hochhalten würde, das tue ich überhaupt nicht. Das entspricht eigentlich eher der Wahrnehmung, die ich auch habe, dass durchaus diese Zahlen zutreffen könnten. Für mich stellt sich immer nur die Frage, wie wurde denn gefragt? Denn um eine solche Frage zu stellen und von jungen Menschen das Ganze einordnen zu lassen, um auf die Antwort zu kommen, muss ich ja ganz viel Vorwissen haben. Ich muss als junger Mensch wissen, was bedeutet überhaupt Mobbing? Was bedeutet Cybermobbing? Welche Art von Übergriffen sind das? Ich muss die Merkmale von Mobbing kennen und ich muss sie auch abgrenzen können zu Hate Speech. Gerade wenn wir auf die digitale Ebene schauen, kann eine Beleidigung online entweder im Kontext Mobbing geäußert werden oder aber im Kontext gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. Das heißt, ich muss, um diese Fragen zu stellen, eigentlich erstmal unglaublich viel Wissen transportieren. Sehr spannend fand ich, habe dann nochmal in die JIM-Studie geschaut, die ja vom Medienpädagogischen Forschungsverbund Südwest einmal im Jahr durchgeführt wird in Deutschland. Da werden 12- bis 19-Jährige nach ihrer Mediennutzung befragt und auch Erfahrungen, die sie im Zuge ihrer Mediennutzung sammeln. Und die haben in der aktuellen Studie 25 den Begriff Mobbing oder Cybermobbing gar nicht mehr verwendet, sondern sprechen von anderen Arten von Übergriffen, Fragen nach Beleidigungen und Ähnlichem und sprechen gar nicht mehr vom Mobbing. Ich kann es überhaupt nicht einschätzen, weshalb sie das tun. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es gerade auch aus dieser Herausforderung heraus rührt, dass man in so einer Befragung schwer das gesamte Wissen rund um Mobbing transportieren kann. Deswegen ist es so schwierig, diese Zahlen wirklich zu werten. Und was ich durchaus erlebe, ist, dass manchmal Zahlen zumindest in der Art der Kommunikation sehr alarmistisch transportiert werden. Die Webseiten, auf denen sie dann veröffentlicht werden, sind in düsteren Farben gehalten. Schwarz, weiß, rot, alarmistischen Farben. Die Wortwahl ist entsprechend. Da kann ich manchmal den Eindruck bekommen, wird das Ganze instrumentalisiert? Soll das in ein bestimmtes Licht gerückt werden? Das könnte dann durchaus realistische Zahlen auch mindern, weil ich kritisch werde an einem Punkt, wo ich es vielleicht gar nicht muss. Oder übermäßig Ängste bekomme, wenn ich diesen Zahlen traue durch die Art der Kommunikation. Das ist einmal möglicherweise ein Instrumentalisieren hin in die Richtung hoher Zahlen und deren Effekte. Andersrum kann es ja aber genauso passieren, dass diese Zahlen dann anders ausgelegt werden, um diese Form digitaler Gewalt, die große Auswirkungen hat, runterzuspielen. Vielleicht passiert das auch eher im Verborgeneren. Also dass alles, was Ängste anspricht, Emotionen anspricht, ist ja auch präsenter im Netz. Da reagieren wir aus psychologischen Gründen mehr darauf. Vielleicht entgeht mir deswegen auch, dass an der einen oder anderen Stelle auch komplett gegenteilig mit diesen Zahlen gearbeitet wird. Vielleicht passiert das auch in anderen Kontexten, wenn es um politische Entscheidungen geht oder Ähnliches. Das sind alles keine finalen Aussagen, ob diese Zahlen realistisch sind oder nicht und ob sie gerechtfertigt alarmistisch eingesetzt werden oder runtergespielt werden, sondern eigentlich nur eine Aussage darüber, dass es unglaublich schwer ist, wirklich einzuschätzen, was sich hinter diesen Zahlen verbirgt, zumal ja dann auch noch die individuelle Ebene dazu kommt. Wir hatten zuletzt mit Anna Wagner auch drüber gesprochen, was ist eine Aussage, die Gewalt beinhaltet, ja immer dann, wenn die Person, die mit dieser Aussage konfrontiert ist, das für sich als Gewalt wertet, ist es Gewalt, wenn die verletzend ist, ist es eine Verletzung.
Und das individuelle Erleben, ne? Total, das kann man nicht genau objektivieren irgendwo und messen entsprechend. Ja. Ne? Ja, total wichtiger Punkt. Also ich finde, da zeigt sich auch nur noch mal, okay, irgendwo ist es ein Bedarf schon da, auch da nach einer Definition. Und das schließt sich jetzt so ein bisschen der Kreis. Das ist genau das, was auch im Rahmen dieses Aktionsplans versucht wird. Also zum ersten Mal so ein bisschen da so ein konsolidiertes Verständnis zu schaffen. Weil wir in vielen einzelnen Mitgliedstaaten der EU ja auch unterschiedliche Verständnisse eben möglicherweise haben und auch keine eigene Art, also eine gemeinschaftliche Art, das wirklich zu erfassen, sodass es wissenschaftlich erhebbar ist. Das heißt, auf der einen Seite die Zahlen, die wir auch gerade vorgestellt haben, die sind da, die sind wichtig, um auch diese Problemdimension aufzuzeigen. Aber wie groß dieses Problem ist und wie gravierend und wie es sich wirklich konkret manifestiert, das ist gar nicht so einfach zu sagen, weil wir eben entsprechendes bislang nicht haben. Und das ist zum Beispiel eine ganz zentrale ja, ich sag mal, Aktivität und Maßnahme, die angekündigt wird, mit diesem Aktionsplan genau das zu schaffen, weil man dahin will, zu einer möglichst allgemein geteilten Definition von Mobbing zu kommen, mit dem man dann auch entsprechend wirklich über die Mitgliedstaaten hinweg erheben kann und überhaupt mal weiß, ne, wie groß ist das Problem da draußen. Ja. Also ein wichtiger Punkt erstmal und auch zu begrüßen an sich. Die Frage ist so ein bisschen, wie realistisch ist das, dass man da landet, weil genau was du gerade geschildert hast, naja, also auch die Zahlen, die wir bisher generiert haben, basieren häufig auf Selbstauskunft. Und wenn ich dich frage, was wie eine bestimmte Äußerung bei dir ankommt oder Verhalten, was dir entgegenschlägt, magst du das ganz anders bewerten, als ich das tue? Naja, und da wird es dann schwierig, ne?
Nichtsdestotrotz, wenn das Ganze in einem Gesetz münden soll, braucht es eine Definition. Es braucht Merkmale, anhand derer ich das messe. Vermutlich ist es wie mit anderen Gesetzen auch. Der Einzelfall muss dann geprüft werden. Es wird auch andere Gesetze analog dazu genauso betreffen, dass es nicht immer so messbar ist, aber es braucht zumindest eine einheitliche Grundlage. Du hast vorhin davon gesprochen, dass es in Irland jetzt ein Gesetz gibt, dass die Begriffe Mobbing, Cybermobbing beinhaltet. Das gibt es in Deutschland nicht. Es gibt kein Gesetz, das sagt, Mobbing ist verboten. Nichtsdestotrotz sind viele Übergriffe, die im Zusammenhang mit Mobbing entstehen, durchaus strafrechtlich relevant. Wenn wir an Beleidigung, Erpressung, Nötigung, was auch immer denken, bewegen wir uns da durchaus im strafrechtlichen Bereich. Aber es gibt nicht das Gesetz, das sagt, Mobbing oder Cybermobbing ist verboten. Und da an der Stelle brauchen wir dann unbedingt eine einheitliche Definition. Ich finde auch total spannend, das hat ja auch unser Podcast ergeben, diese Definition gibt es nicht. Wir haben über die Definition von Zeichen gegen Mobbing gesprochen mit 5 Merkmalen. Ich habe nochmal so ein bisschen geforscht, weil ich sehr interessant fand, was Anna sagte, nämlich, dass viele Definitionen, wenn es sie überhaupt gibt, aus dem Arbeitskontext kommen, aus der Erwachsenenwelt. Es gibt zum Beispiel ein sehr bekanntes Werk von dem Psychologen Heinz Leimann aus dem Jahr 1993, schon eine ganze Zeit her, Mobbing, Psychoterror am Arbeitsplatz und wie man sich dagegen wehren kann. Daran ist schon zu erkennen, es geht um den Arbeitsplatz. Und er legt zum Beispiel bei dem Merkmal Dauer, eine Dauer von mehreren Monaten, in etwa 6 Monaten als Grundlage. Und da habe ich Anna Wagner noch sehr im Kopf, die sagte ja, aber was bedeutet das denn bei jungen Menschen? Kann man das so einfach übertragen? Stellen sich da die Wirkungen nicht zu einem früheren Zeitpunkt ein? Da müsste ich jetzt mehr wissen im Bereich Entwicklungspsychologie. Ich bin Medienpädagogin, da kann ich nicht in die Tiefe gehen. Aber ich finde das einen ganz wichtigen Aspekt, grundsätzlich zu beachten. Ist das übertragbar oder brauchen wir nicht da eine eigene Definition, die auch nochmal spezifisch auf die Altersgruppe zugeschnitten ist? Denn wir wissen, das Gehirn ist in der Entwicklung. Andere Dinge wirken auch anders auf junge Menschen. Wieso sollte es in diesem Bereich nicht auch so sein?
Ja. Ja, spannend, total, total wichtiger Punkt. Kommen wir nochmal zu weiteren Punkten, weil ja die Frage auch eben lautete, ja okay, so ein bisschen where's the beef auch, Aktionsplan, das klingt alles immer erstmal groß, aber was steckt wirklich dahinter? Wir haben jetzt einmal gesagt, okay, das ist so diese Definitionsgeschichte, überhaupt mal den Versuch, ein etwas Allgemeinverbindliches zu finden. Dann ist eine Säule so ein bisschen auch darauf abgestellt, dass man sagt, okay, wir haben ja bestehende gesetzliche Bestimmungen und Richtlinien, wie zum Beispiel den Digital Services Act, DSA, oder auch eben andere Richtlinien wie den AI Act. Da sind aber bislang eben so Fokusse nicht besonders auf Cybermobbing gelegt. Und da hat man jetzt auch eben mit dem Aktionsplan eben gesagt, das soll sich ändern. Und darüber hinaus gibt es dann auch so eine Art Leitlinien für Lehrkräfte und pädagogische Fachkräfte zur Bekämpfung von Desinformation und zur Förderung der digitalen Kompetenz. Klingt furchtbar lang und kompliziert. Wir haben uns das Ganze mal angeguckt. Das ist tatsächlich auch total spannend, eben weil es doch ein wirklich durchaus hilfreiche Zusammenstellung einfach ist für Lehrkräfte zu diesem Thema, was man auch im Unterricht machen kann. Bislang aber, auch da, ist dieses Thema Cybermobbing eben nicht Thema. Es hat eine Aktualisierung gegeben jetzt in diesem Jahr. Da wurde generative KI-Abschnitte ergänzt, auch in Bezug zu Desinformation immer oder Social Media und Influencing, Pre-Bunking, solche Themen wurden aufgenommen. Aber, wie gesagt, Cybermobbing bislang nicht. Genau da soll auch dieser Aktionsplan rein, um da eine Aktualisierung eben hinzubekommen. Also das ist quasi so diese, ich sag mal, eine zweite Maßnahme, die sich so ein bisschen herausstellen lässt. Dann, dass es sowieso generell noch mehr Material geben soll, was grundsätzlich zu begrüßen ist. Aber auch da könnte man fragen, naja, ist das das größte Problem? Gibt es nicht vielleicht schon auch sehr viel Material? Also ne, ist so ein bisschen auch die Frage der Priorisierung. Wollen wir aber jetzt gar nicht so weiter tiefgehend darauf eingehen. Ein ganz wichtiger Punkt, der auch medial nochmal ganz groß diskutiert wurde, war tatsächlich dieses Versprechen nach, ja, wir schaffen sowas wie eine Online-Sicherheits-App und wir gehen als EU-Kommission voraus und entwickeln sowas. Ja, vielleicht gehen wir da nochmal ein bisschen drauf ein. Was hat es denn da eigentlich mit auf sich?
Ja, es soll eine App entwickelt werden, mit der ich zum Beispiel als betroffene Person Übergriffe melden kann. Meine direkte Frage dazu war, haben wir das nicht schon teilweise?
Exakt, habe ich mir auch gestellt.
Ja, genau. Ich dachte sofort an die
ClickSafe von ClickSafe.
Genau, Cybermobbing-Erste-Hilfe-App, die ja durchaus seit einigen Jahren besteht.
Richtig. Und 2020, glaube ich. Ja,
genau. Ja, schon viele Jahre. Und da wäre es ja mal total spannend, wie wird die angenommen, wie funktioniert die, greift die EU-Ebene auch auf solche Anbieter wie ClickSafe zurück, die da schon Erfahrung gesammelt haben. Das ist für mich im Dunkelfeld, weiß ich nicht, ob das passiert oder nicht, aber es war erstmal so ein Moment der Verwunderung, weil ich dachte, naja, aber haben wir schon. Und ist das auch so das Wichtigste? Weil wenn ich die App benutze, habe ich ja zumindest schon einmal einen ganz großen Schritt bewältigt, nämlich zu erkennen für mich selbst, es ist nicht okay, dass ich betroffen bin davon. Ich bin nicht falsch. Und ich hole mir Hilfe. Und ja, da knüpft die App einfach an Schritt 2, wenn es überhaupt Schritt 2 ist, an. Und nicht an Schritt 1 überhaupt, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und das betrifft eher das Miteinander dann vor Ort. Liegt aber möglicherweise auch daran, dass ja auch grundsätzlich die Frage ist, was kann EU direkt beeinflussen? Was kann über EU-Ebene sinnvoll gestaltet werden? Es ist beispielsweise eher aussichtsreich, wenn es um Plattformregulierung geht, das auf EU-Ebene zu tun und nicht auf Ebene einzelner Länder. Da sind Einflussmöglichkeiten. Wenn EU jetzt aber die Bildungspolitik der jeweiligen Länder der EU beeinflussen möchte, sehe ich da durchaus große Grenzen. Also jetzt Forderungen zu stellen in Richtung Lehrkräftequalifizierung, Gestaltung des Unterrichts, das ist ja selbst innerhalb Deutschlands nicht so einfach, weil es ja auf Bundeslandebene verortet ist. Von daher ist auch die Frage, woher kommt das Ganze? Weshalb konzentrieren Sie sich zum Beispiel auf eine App? Naja, vielleicht auch, weil es ein Handlungsspielraum ist, den Sie haben und selbst aktiv gestalten können und es nicht auf Worten auf dem Papier stehen bleibt und ab dem Moment dann die Verantwortung der einzelnen Länder und Bundesländer, Departements oder wie auch immer sie dann sich nennen, weitergeführt wird letzten Endes.
Und ich fand tatsächlich auch, also wenn man sich das mal genau anguckt, dann haben sie so ein Leuchtturmprojekt, was sie eigentlich so als Basis und Fundament nehmen, nämlich so eine französische bereits bestehende App, 3018, ich weiß nicht, wie sie jetzt ausgesprochen wird, die das Ganze sehr gut machen soll, indem sie eben auch das zusammenbindet im Prinzip und bündelt. Ne? Also, dass man quasi Beweismittel darüber sichern kann, etc., dass wir dann diese Strafverfolgungs-, Weiterbildungsmöglichkeiten und so weiter alles gebündelt in einer App anbieten, was ja auch, ich sag mal, das klingt logisch, das klingt vernünftig. Die Frage ist nur so ein bisschen, gut, wird das auch genutzt? Und das fand ich auch ganz spannend, wenn man sich dann mal die Downloadzahlen zum Beispiel von der entsprechenden französischen App anguckt, dann reden wir hier über irgendwo über 10.000. Ich denke mal, die Anzahl von Schülerinnen und Schülerinnen in dem betreffenden Alter ist weitaus größer. Allein schon in Frankreich muss man sich halt immer die Frage stellen, ja okay, das steht und fällt am Ende des Tages ja damit, dass es auch aktiv genutzt wird. Und dann kann die App natürlich so gut sein, wie sie will. Sie muss halt dann auch in die Breite überhaupt angenommen werden. Also das fand ich auch nochmal so ein Punkt. Bleibt spannend zu beobachten, was passiert. Aber das sind so zusammengenommen, wenn man jetzt so ein bisschen das zusammenfasst, so diese drei wesentlichen Punkte, würde ich sagen, die man da so ein bisschen rausstellen kann. Spannend auch, wenn man sich dann so ein bisschen mal entsprechende Kommentare so in den Medien angeguckt hat. Es gab einen spannenden Netzpolitik-Artikel da auch dazu, der gesagt hat, naja, das ist alles schön und gut, aber da wird sehr, du hast es ja auch gerade erwähnt, sehr stark auf Plattformregulierung geschielt. Es wird sehr stark auf diese Content-Ebene gegangen. Wo ist eigentlich die Beziehungsebene? Geht die da nicht ein bisschen verloren? Und gerade weil eben, Stichwort nächste Folge, da wird es um Klassenchat gehen, diese ganzen Cybermobbing-Prozesse vor allen Dingen zu 80% im Klassenchat zu beobachten sind, was ein privater Raum ist, der nicht weböffentlich, nicht auf Plattformen, den großen Social-Media-Plattformen stattfindet. Naja, was bringt es dann letztendlich? Also ist der Blick nicht vielleicht auch ein Stück weit ein falscher? Oh ja, und das fand ich einfach auch spannend nochmal mitzunehmen, auch für euch, sich darüber Gedanken zu machen, ja okay, ist es das wirklich, was davon ist positiv, was davon ist negativ? Unterm Strich würde ich sagen, es ist erstmal positiv, dass es das gibt, dass einfach das Augenmerk jetzt auch darauf gelegt wird, auf Cybermobbing, dass das Problembewusstsein da ist, auch in der Politik. Aber was konkret daraus erwächst, das muss man beobachten. So ist es erstmal eine Absichtserklärung und man muss mal genau weiterschauen, wie das ist.
Ja, ich denke auch gerade so an die Situation vor Ort. Du hast zum Beispiel gerade erwähnt, dass jetzt so diese Ebene Cybermobbing mit aufgenommen wird. Und das ist gut, dass das passiert. Es ist natürlich notwendig. Ich frage mich nur, ist es möglich, überhaupt auf EU-Ebene da in der Entwicklung Schritt zu halten mit der technischen Entwicklung? Wenn wir an die Möglichkeiten von KI denken, künstlicher Intelligenz und den Möglichkeiten, die sich ergeben, neue Formen von Übergriffen im Bereich Cybermobbing damit zu gestalten, können wir vielleicht auch gleich nochmal überlegen, ist das was, das kann die EU doch gar nicht so
schnell weitergeben.
Das ist was, was vor Ort als erstes aufkommt. Die Reaktionen auf EU-Ebene sind ja eine Folge, du hast es gerade geschildert, von Vorfällen, die passiert sind. Das ist eine Reaktion darauf. Das heißt, ich vor Ort als Lehrkraft, als Schulsozialarbeiterin sehe zuerst diese Entwicklung. Und da hilft mir die EU-Ebene nur bedingt. So gut und sinnvoll es ist, dass da klar wird, welche Relevanz es auch hat, sich dem Thema anzunehmen. Ich bin trotzdem eigentlich viel früher gefordert, bevor eine EU aktiv werden kann und mir etwas mitgeben kann, schon zu handeln. Ähnliches betrifft auch die Definition von Mobbing und Cybermobbing. Ich habe vielleicht keine klare Definition davon, aber ich muss trotzdem handeln. Ich habe eine Schülerin oder einen Schüler, ich sehe, der Person geht es schlecht. Mir fehlt jetzt die Definition, ist das schon Mobbing? Ich kann jetzt meine knappen Ressourcen darauf verwenden, zu eruieren, was ist da passiert und wann genau waren die Übergriffe und wann war der erste und wann war der letzte und ist das ein Zeitraum, der dem Merkmal von Mobbing entspricht? Aber dann habe ich doch gar keine Zeit mehr zu reagieren. Und letzten Endes geht's dann, du hast gerade die Beziehungsebene angesprochen, ja eigentlich um die Beziehung. Ich erlebe Schülerinnen, Schüler, ich kenne die Person, ich kann in den Gesprächen recht schnell rausbekommen, der Person geht's nicht gut und dann handle ich, ob das jetzt per Definition Mobbing oder Cybermobbing schon ist, ob ich weiß, wie sich Cybermobbing definiert und ich schlage auch nicht nach in einer Lesehilfe der EU, ist dann für die Arbeit unserer Zuhörenden vor Ort wahrscheinlich sekundär. Das ist auf anderen Ebenen ganz wichtig, da Klarheit zu haben. Wir haben über die gesetzliche Ebene gerade gesprochen. Aber vor Ort würde ich da empfehlen, nicht zu viel Zeit zu investieren in wissenschaftliche Grundlagen, Ursachenforschung, sondern sehr pragmatisch schnell in Richtung Lösung zu denken und ins Gespräch zu gehen und zuzuhören. Und auch da das nicht nur im Rahmen von Notfällen zu tun, sondern auch präventiv hinzuschauen. Wir hatten in der letzten Folge über die digitale Sprechstunde an Schulen, die Social Media Sprechstunde. Gesprochen. Das ist genau so ein Ort, wo ich Tendenzen auch erkenne, sowas wie wird KI zu Zwecken von Mobbing vielleicht gerade schon eingesetzt? Welche Relevanz hat es, um dann viel schneller zu reagieren? Es ist so ein bisschen auch, geht das einher mit der Entwicklung, die gerade von unten an Schulen passiert. Schule lernen zu verändern. Das ist so eine Graswurzelbewegung gerade, die ich zumindest meine wahrzunehmen an Schulen. Und da hilft einfach die Nähe, die Beziehungsebene und der regelmäßige Austausch, um da gut zu reagieren, unabhängig davon, ob Wissenschaft oder Politik dem in der Geschwindigkeit standhalten kann.
Ja, ganz wichtiger Punkt. Und du hast es jetzt so ein bisschen da auch schon angesprochen, KI, KI-basiertes Cybermobbing. Auch da muss man erstmal zugutehalten, okay, das ist auch eine ganz wesentlicher Driving Force, kann man sagen, Zugfaktor hinter diesem Aktionsplan Cybermobbing gewesen. Auch das erkennen die an, das sehen sie, da passiert was, da ist richtig was im Fluss. Und tatsächlich haben wir ja auch auf der Didakta eigentlich gespiegelt bekommen, sowas wie vor allen Dingen sexualisierte Deepfakes sind teilweise schon im Klassenchat angekommen. Das ist ein Problem. Es gab ja zum Beispiel in Spanien in 2023 diesen recht medial breit rezipierten Fall, wo es das auch unter Mitschülern eben gab, wo dann Eltern sich zusammengeschlossen haben, um dagegen vorzugehen. Aber es gibt mittlerweile eben auch in vielen anderen Ländern entsprechende Fälle. Wie gesagt, das wird steht hinter dem Aktionsplan, ist auch ein wesentlicher Zugfaktor. Erstmal auch positiv, ne, zu begrüßen, dass das angekommen ist, diese dynamische Entwicklung, die wir mit KI eben beobachten. Und vielleicht gehen wir da jetzt auch nochmal tiefer so ein bisschen rein. Was ändert sich denn jetzt mit KI, mit generativer KI, mit Deepfake-Technologie? Das war ja eben auch, wieder Verweis auf die Eingangsmoderation, eine Frage, die uns entgegengebracht wurde, ganz konkret für Mobbing-Prozesse.
Es sind einfach neue Formen von Mobbing möglich. Deepfake-Technologie bedeutet ja, auch da gibt es keine einheitliche Definition.
Wir haben das Problem überall.
Ja. Da gehe ich auch nicht in die Tiefe, aber um einen groben Eindruck zu geben. Die technische Möglichkeit mittels KI Bildmaterial, also Fotos oder Videos, so zu manipulieren, dass ich Personen etwas sagen und tun lasse, was sie niemals gesagt oder getan haben. Das heißt, das Ergebnis ist ein Video oder ein Bild, das täuschend echt wirkt. Diese Täuschungsabsicht, es liegt dem auch immanent zugrunde. Ich habe da ein Bild von einer Person, die macht irgendwas, die tut irgendwas, hat sie aber nie getan. Und darüber kann man schon, ohne in irgendwelche Definitionen zu gehen und sich damit auseinandersetzen, zu setzen, erkennen, dass das viel Raum für Mobbing bietet, indem ich beispielsweise eine Klassenkameradin oder einen Klassenkameraden in eine sexualisierte Darstellung manipuliere. Und das passiert auch nicht selten. Tatsächlich ist es so, dass etwa je nach Studienlage, aber die Tendenz ist ziemlich einheitlich, der allergrößte Teil, etwa 98% der Deepfakes, die im Netz kursieren, pornografische Deepfakes sind. Sehr häufig sind davon betroffen bekannte Persönlichkeiten, wie zum Beispiel Influencerinnen und Influencer, Schauspielerinnen und Schauspieler, Musikerinnen und Musiker, wobei ich jetzt fast fälschlicherweise die männliche Form dazu verwende, denn zu 99% handelt es sich um Abbildungen von Frauen. Ursprung liegt vielleicht auch so ein bisschen darin, dass man in der Anfangszeit viel Bildmaterial benötigt hat, um das Ganze herzustellen. Das Ganze hat sich aber inzwischen geändert. Es reicht ein einziges Bild, um einen sehr täuschend echt wirkenden Deepfake zu erstellen. Das heißt, ein Social-Media-Profil, ein Bild im Klassenchat, was irgendjemand von mir geteilt hat. Und schon ist die technische Grundlage gegeben, einen Deepfake zu erstellen. Gibt man jetzt zum Beispiel Deep Nude ein, also dieses, es ist eine sexualisierte Darstellung im Bereich Deepfakes, bei Google, dann kommt man auch direkt über die ersten Suchergebnisse zu Apps, mit denen man ohne jegliche fachliche Kompetenz ganz einfach ein Deep Nude erstellen kann. Also es braucht kein Wissen, es braucht kein Geld, das Ganze ist kostenlos und es braucht inzwischen noch nicht mal mehr viel Bildmaterial. Und das bedeutet dann, dass von den pornografischen Inhalten nicht nur vorwiegend bekannte weibliche Persönlichkeiten betroffen sind, sondern auch reale Personen, die ich kenne. Ich finde ganz interessant, dass dieses Thema meiner Einschätzung nach gerade deutlich mehr Aufmerksamkeit bekommt. Vielleicht ist es auch wieder Aufmerksamkeitslenkung, weil wir uns damit intensiver beschäftigt haben, auch über die Didakta und die Rückmeldung und über unseren Podcast und so weiter. Aber es kommen überall Berichte auf von betroffenen Personen. Jüngst war es jetzt gerade eine bekannte Persönlichkeit, Nadine Bretti, eine ganz bekannte deutsche Influencerin. Bob Blume hat darüber berichtet, dass sie öffentlich darauf eingegangen ist, dass von ihr sexualisierte Deepfakes die Runde machen. Nur falls ihr euch wundert, dass wir an der Stelle nicht den Fall rund um Colleen Fernandes ansprechen, hier eine Anmerkung der Redaktion. Wir bitten euch zu berücksichtigen, dass die Geschehnisse zum Zeitpunkt unserer Aufnahme noch nicht bekannt waren. Die Schauspielerin und Moderatorin wirft ihrem Ex-Partner Christian Ulmen unter anderem vor, jahrelang sexualisierte Deepfakes von ihr erstellt und verbreitet zu haben. Seitdem wird in Deutschland und auch darüber hinaus debattiert, wie man diesen neuen Formen von digitaler Gewalt begegnen kann, auch strafrechtlich. Aber du hast es gerade auch schon so ein bisschen gesagt, Lehrkräfte und Schulsozialarbeitende haben uns das auch bei der Didakta gesagt. Das fand ich besonders bemerkenswert, weil wir haben eine offene Frage in den Raum gestellt, nämlich wo begegnen euch Deepfakes bei euren Schülerinnen und Schülern? Wo war das Thema? Was hat deren digitale Lebenswelt mit Deepfakes zu tun? Und es kam keine einzige Aussage zu Desinformation, weil in dem Kontext ist es viel häufiger kommuniziert worden über die Medien, sondern tatsächlich ausschließlich das. Bei uns gab es reale Fälle von Schülerinnen, die in sexualisierten Darstellungen gezeigt wurden und dieses Bild hat unglaublich schnell die Runde gemacht. Und auch da denke ich gerade noch mal so ein bisschen drei Schritte zurück hin zur Definition von Mobbing. Wenn wir sagen, Mobbing muss über eine Dauer von X erfolgen, damit das Mobbing ist, bin ich mir gar nicht so sicher, ob nicht die Deepfake-Technologie das Ganze auch verändert. Stellen wir uns vor, ich bin Schülerin in Klasse 6 und ein Klassenkamerad erstellt ein Deepnude über eine App und die verbreitet sich an der Schule. Dann ist das ein Übergriff gewesen und ist im Kontext Mobbing erfolgt, um mich zu diffamieren, im schlechten Licht darzustellen, wie auch immer. Dann war das eine Handlung, ein Übergriff, der wirkt aber unglaublich lange nach. Weil selbst wenn von dieser Person oder der Gruppe keine Übergriffe mehr ausgehen sollten, so ist dieses Bild nicht mehr zu löschen. Es verbreitet sich rasant schnell, es erreicht eine ganz große Öffentlichkeit. Das ist ja auch das, was Cybermobbing im Allgemeinen so brisant macht. Und diese Übergriffe müssten doch, meiner Einschätzung nach, gefühlt immer wieder als neue Übergriffe empfunden werden. Immer wieder, wenn ich sehe, irgendwo ist dieses Bild aufgetaucht oder ich werde vielleicht angeschrieben, weil persönliche Daten von mir in dem Zusammenhang preisgegeben wurden, sind das doch empfunden vermutlich immer wieder neue Mobbing-Übergriffe, auch wenn sie vielleicht gar nicht im Kontext Mobbing geäußert wurden. Irgendein fremder Mensch schreibt mich an wegen meinem sexualisierten Bild, dann ist das keine Mobbing-Intention, aber es muss sich doch für mich, muss sich die gleiche Wirkung doch entfalten, vermute ich. Ja. Auch da wäre es interessant, fachlich, wissenschaftlich noch mal mehr reinzuschauen und ich hoffe, da bewegt sich auch einiges in nächster Zeit. Aber ich glaube, diese Dauer von Mobbing ist als Merkmal nicht mehr allzu hilfreich oder aussagekräftig vor dem Hintergrund der KI-Technologie.
Ja, aber ein ganz wichtiger Punkt auch nochmal, was du sagtest, finde ich genau das. Also, dass wir schon so ein bisschen auch medial so eine Schieflage haben in der Betrachtungsweise von Deepfakes, dass es hauptsächlich immer um Desinformation und, sagen wir mal, politische Manipulationsversuche damit geht, die wir auch gar nicht in Abrede stellen wollen, dass das natürlich auch ein ganz wichtiges und drängendes Thema ist. Aber in diesem Kosmos hier gerade und auch wenn man sich die Prävalenz, also die Häufigkeit generell anschaut von Deepfake-Material, naja, das ist meistens, also wirklich durch die Bank sexualisierter Content, der entsprechend gerade auch bei Cybermobbing-Prozessen eine Rolle spielt. Was wir immer noch einschränkend sagen müssen, also das ist ja auch ein bisschen das, was, das ist unser Eindruck jetzt, da passiert mehr und das wird auch durch erste Daten eigentlich gestützt. Haben uns auch nochmal angeschaut, also da gibt es tatsächlich erste laufende Forschungsprojekte, zum Beispiel von UNICEF zu das sind aber alles dann Schätzdaten erstmal. Jüngst ist diese Dunkelfeldstudie Lesubia rausgekommen, veröffentlicht eben quasi staatlicher Seite jetzt eben, die das Dunkelfeld so ein bisschen sich angeschaut hat, digitaler Gewalt. Aber auch da wurden eben diese sexualisierten Deepfakes, die für Mobbing eingesetzt werden, nicht als eigenständige statistische Kategorie erfasst. Das heißt, das ist dann subsumiert eben unter anderen Kategorien bildbasierter sexueller Missbrauch. Da fallen aber ganz andere Dinge ja auch noch drunter. Und will sagen, es ist schwierig, jetzt an der Stelle zu sagen, wie häufig, wie verbreitet ist dieses Problem, insbesondere eben unter jungen Menschen und an Schule. Viel von den Indizien, die wir so mitbekommen haben, weisen aber darauf hin, da ist was im Fluss und es nimmt einfach zu. Und deswegen ist es das wert, auch weiterhin ernst zu nehmen oder immer ernster zu nehmen. So müssen wir das eigentlich sagen, genau. Und auch eine Frage, die uns tatsächlich ja auch schon begegnet ist, die ja eigentlich die virulenteste ist. Ja, Moment mal, wie ist das denn aber dann mit der Rechtslage? Was kann ich denn jetzt da eigentlich tun? Und da können wir auch nur mal ganz kurz eigentlich, weil wir sind jetzt auch keine Juristen und Juristinnen, wir haben da jetzt keine Fachexpertise, aber soweit wir jetzt vorgedrungen sind, muss man immer sagen, okay, es handelt sich da, stand jetzt immer noch in so einem lückenhaften Graubereich strafrechtlich. Wir müssen aber dazu sagen, genau das, was du vorhin auch schon sagtest, es gibt ja Tatbestände wie Beleidigung, Verleumdung und so weiter, die betroffen sein können, über die man dann eben argumentieren kann. Es passiert aber noch viel mehr gerade und das fand ich auch sehr spannend. Also es soll eine Anpassung eben geben, das Strafgesetzbuch, Paragraph 201, wo wirklich diese Verletzung von Persönlichkeitsrechten durch digitale Fälschung nochmal dezidiert aufgenommen werden soll, damit es eben nicht nur wie bisher um reale Bildaufnahmen geht.
Und noch eine Anmerkung der Redaktion. Zum Zeitpunkt dieser Ergänzung, heute ist der 15. April 2026, liegt ein Entwurf für ein digitales Gewaltschutzgesetz vor. Dieser befindet sich zurzeit in der Ressortabstimmung der Bundesregierung und wird ziemlich kontrovers diskutiert. Während einige von einem überfälligen Schließen von Schutzlücken sprechen, halten andere den Entwurf für unzureichend. KritikerInnen warnen zudem vor Schnellschüssen in der Gesetzgebung oder aber auch vor einem zu einseitigen Blick auf rechtliche Lösungen. Fakt ist, die EU hat bereits im Mai 2024 eine Richtlinie verabschiedet. Diese ordnet die nicht einvernehmliche Weitergabe von intimem oder manipuliertem Material als strafbare Cybergewalt ein. Die Mitgliedstaaten müssen diese Vorgaben bis Mitte 2027 in nationales Recht umsetzen. Wir beobachten also gespannt die weiteren Entwicklungen.
Und gleichzeitig ist auch in der Mache so ein geplantes Gesetz gegen digitale Gewalt, was so eine Art zweiter Versuch einer rechtlichen Antwort ist, wo dann die Rechte der Betroffenen gegenüber vor allen Dingen Plattformen eben gestärkt werden soll, was Auskunftsrechte angeht, was gerichtliche Löschungen, Accountsperrungen und so weiter angeht. Ich will sagen, es passiert da einiges auf dem Gebiet, aber da jetzt so eine verbindliche Antwort zu geben, wie ist das als Betroffener? Das ist gar nicht so einfach eben aktuell.
Ja, was bedeutet das für Schule?
Die entscheidende Frage aller Fragen.
Es ist ja verständlich, dass Rechtsprechung der Realität hinterherhinkt, denn erst einmal muss etwas in Realität gehäuft passieren, damit es dazu entsprechende Gesetze gibt. Es bedeutet aber gleichzeitig, dass sich alle Fachkräfte an Schule in einem rechtlich unsicheren Bereich bewegen und sich da vielleicht manchmal handlungsunsicher fühlen. Gegenüber den Schülerinnen und Schülern ist es schon so eine Sache, wenn man aufklären möchte. Wobei man da gar nicht mal unbedingt tief in die strafrechtlichen Details von Deepfakes gehen muss, sondern da durchaus einfach auf das höchstpersönliche, auf die Aufnahme im höchstpersönlichen Lebensbereich, Recht am eigenen Bild etc. gehen kann und überhaupt da erstmal aufklären, dass es sich um Straftatbestände handelt, denn da fehlt allein auch da schon das Wissen. Schwieriger sehe ich es in der Begleitung, in der Intervention, bei der Frage, können wir das zur Anzeige bringen oder nicht. Ich würde aber immer dafür plädieren, dass durchaus zu versuchen, in Erfahrung zu bringen, denn ich glaube, das kann man selbst gar nicht beurteilen. Ist das jetzt in einem strafrechtlichen Kontext eingebettet? Ist das Bild oder das Video an sich strafrechtlich relevant?
Vielleicht, um da auch so ein bisschen gleich zum Ende nochmal zu kommen, wo man ja auch sehr schnell jetzt quasi einen Schnellschuss machen könnte, wäre ja zu sagen, okay, ist nicht das, was jetzt breit diskutiert wird in den Medien, Handyverbot an Schulen, also der privaten Nutzung und die viel größere Debatte um Social-Media-Verbote, ist das nicht eigentlich die Lösung für Cybermobbing und auch entsprechend für sexualisiertes, Deepfake-basiertes Cybermobbing? Sind wir da nicht fein raus? Vielleicht da noch ganz kurz zu, wie siehst du das?
Ja. Ich sehe das weiterhin kritisch. Also es könnte kleine Effekte haben auf Mobbing und auf Cybermobbing, aber die sehe ich als wirklich sehr klein an. Da galoppiert eigentlich die Realität an uns vorbei. Mhm. Wenn wir zum Beispiel über den Aspekt sprechen, dann können ja nicht mehr so viele Fotos aufgenommen werden in der Umkleidekabine, die kompromittierend sind. Erstens bezweifle ich das schon, denn das ist ein Raum, da sind die Erwachsenen nicht. Das ist unkontrollierbar und ich kann mir vorstellen, dass es da erst recht stattfindet. Aber selbst wenn Handys eingeschlossen sind und es keine Zweithandys gäbe und keine Dritthandys, brauche ich ja gar keine Aufnahme mehr in der Umkleidekabine, um ein solches Bild zu erstellen, weil ich brauche ja einfach nur das Bild von der Klassenfahrt. Deswegen ist dieser Punkt für mich leider ausgehebelt. Gleichzeitig ist es so, dass Mobbing-Übergriffe ja in der Schule im direkten Gegenüber stattfinden. Ich glaube nicht, dass der Großteil der Mobbing-Angriffe über den Klassenchat während der Schulzeit gekommen sind, was mit dem Handyverbot an Schule nicht ganz ausgeschlossen wäre, aber zumindest reduziert wäre.
So eine ganz physisch analog,
da kommen die ja eh direkt. Ne? Die Person kann ja sowieso nicht weg. Anna Wagner ist wunderbar darauf eingegangen. Es findet an Schule statt, weil da muss ich sein und da kann ich mich dem nicht entziehen. Die Person ist sowieso da. Ich brauche den Klassenchat nicht und ich brauche anderes nicht. Also auch da sehe ich wenig Möglichkeiten. Ja, und beim Social-Media-Verbot sind wir wieder so ein bisschen beim Punkt, wo findet das statt? Ja, es findet möglicherweise über Social Media statt, die Gewalt, die mir im Bereich Cybermobbing begegnet, aber vor allem doch im Klassenchat. Und wenn wir über Social Media Altersgrenzen sprechen, ist in der Regel WhatsApp als Plattform gar nicht mit drin. Das heißt, den Klassenchat wird es weiterhin genauso geben. Und auch da werden ja trotzdem einige auch sich nicht an die Altersbegrenzung halten bei den Social Media Plattformen. Also ja, das heißt gar nicht, dass ich es nur schlecht finde, das zu tun, aus anderen Gründen. Wir hatten dazu auch Folgen gemacht. Die Leopoldina-Folge, so im Bereich Social-Media-Beschränkungen zum Beispiel, hat den Bereich Social-Media-Altersgrenze ein bisschen tangiert inhaltlich, vor allem aber die Folge zum Thema Smartphone-Verbot an Schule. Aber weiterhin sehe ich anderes als wichtig an, nämlich Medienbildung vor Ort und im Gespräch zu sein mit den jungen Menschen.
Ja, und ich finde, da schließt sich auch wunderbar der Kreis dieser Folge, weil wir haben mit der Schwierigkeit der Definition von Mobbing im Prinzip begonnen und sind jetzt eigentlich geendet mit der Schwierigkeit der Definition im Falle von Social-Media-Verboten von, ja, Moment, was sind denn eigentlich die Social-Media-Plattformen, die wir uns angucken? Sind das Messenger-Dienste oder nicht? Also wir sehen, Die Definitionsfrage, die muss man eigentlich überall stellen, die ist überall hoch relevant. Ja, ich würde sagen, damit kommen wir heute so langsam zu einem Ende, aber nicht ohne euch noch mit ein paar Tipps und Hilfen unsererseits zu entlassen. Vielleicht magst du da noch mal eben ganz kurz übernehmen. Was haben wir im Bereich Cybermobbing alles noch zu bieten?
Sehr gerne. Wir haben einiges von ganz klein bis ganz groß, denn bis solche Vorgaben in der Praxis ankommen etc. wird noch viel Zeit vergehen und das wird, wir haben gerade gemerkt, auch nicht das Allheilmittel sein. Das heißt, es kommt darauf an, was kann ich vor Ort denn tun als Lehrkraft oder als Schulsozialarbeiterin oder andere Fachkraft an Schule. Wir wissen um die knappe Zeit, deswegen setzen wir an mit 45 Minuten. Das sind Unterrichtsimpulse, die wir entwickeln, die eine Methodik mitgeben, wie ich das im Rahmen von einer Unterrichtsstunde aufgreifen kann. Beim Thema Mobbing wird es vermutlich eher die Klassenlehrkraft sein, die so ein Thema aufgreift oder aber Schulsozialarbeit. Das wäre dann eher nicht so passend für den Fachunterricht, glaube ich. Auch wobei für Ethik doch gibt es durchaus auch Unterrichtsfächer, wo das passt. Da haben wir uns an einen Unterrichtsimpuls gesetzt, der den Fokus die Macht der Zuhörenden aufgreift. Falls ihr die Wissensfolge mit Anna Wagner nicht gehört habt, hört zu, dann versteht ihr auch, warum wir uns das vorgenommen haben.
Gerne nochmal reinschauen, wer es noch nicht getan hat.
Sprich, ein Unterrichtsimpuls greift sich aus einem etwas komplexeren Themengebiet einen Einzelaspekt raus, denn mehr schaffe ich ja auch einfach in 45 Minuten nicht. Da das Ganze aber auch ganzheitlicher gedacht werden sollte, haben wir eine Unterrichtseinheit in der Dauer von 4x45 Minuten etwa entwickelt. Da hat das Pädagogische Landesinstitut Rheinland-Pfalz uns auch bei der Entwicklung unterstützt mit ihrer pädagogischen Expertise. Das war ganz fantastisch. Und da gucken wir uns das Thema Mobbing erstmal grundlegend an, schauen, was sind eigentlich Merkmale von Mobbing, was grenzt Mobbing von normalem Streit ab, was bedeutet Cybermobbing, welche Rollen gibt es im Mobbingprozess, welche Phasen gibt es im Mobbingprozess und gehen dann auf die einzelnen Gruppen, die beim Mobbing eine Rolle spielen, nochmal genauer ein. Im ersten Schritt schauen wir, warum passiert das Ganze überhaupt? Was bringt die Person dazu, so zu handeln, wie sie handeln und wie fühlen sich Betroffene. Wir schauen auf die Betroffenen-Ebene, wir schauen auf die Ebene derer, die maßgeblich am Mobbing, an den Übergriffen beteiligt sind, die also die Handlungen ausüben. Und wir schauen aber auch nochmal auf die Zuschauenden, denn die haben auch eine aktive Rolle im System, aber auch auf Lehrkräfte und Schulsozialarbeit. Und dann gucken wir im nächsten Schritt, was könnten wir denn tun, um Mobbing zu verhindern im Vorfeld, aber auch entstehende Mobbingprozesse möglicherweise zu beenden und gucken uns da auch entsprechend nochmal die Rollen an, vor allem die Zuschauenden und die Lehrkräfte und Schulsozialarbeitenden, ja.
Und last but not least haben wir noch das Mentorenprogramm,
ganz richtig? Ganz groß, das Mentorenprogramm, bei dem durchaus nochmal eine ganz wichtige Ebene hinzukommt, nämlich die Ebene der Gleichaltrigen. Mentorenprogramm sagt schon, an Schule werden junge Menschen vorwiegend der Klassenstufen 8 bis 9 ausgebildet als AnsprechpartnerInnen für die Jüngeren ihrer Schule. Die bekommen von uns auf der Online-Ebene Inhalte. Mit diesen Kursinhalten können SchulsozialarbeiterInnen oder Lehrkräfte vor Ort ihre AGs oder den Wahlpflichtunterricht mit den MentorInnen umsetzen. Und wenn die ein Thema bearbeitet haben, gehen sie in jüngere Klassen oder machen auch eine Aktion auf dem Pausenhof dazu oder Ähnliches und vermitteln da das Wissen von nahezu Gleichaltrigen zu Gleichaltrigen. Denn wir haben vorhin drüber gesprochen, es passiert so viel und erstmal kommt es in der Realität an. Und wo kommt es als erstes an? Bei den jungen Menschen. Die haben den besten Blick darauf, wie spielt vielleicht KI gerade schon eine Rolle? Wo passiert was? Wie fühlt sich was an? Und können dadurch nochmal eine Perspektive einbringen, die wir als Erwachsene gar nicht haben können oder die uns mit Latenz erreicht und die wir dann vielleicht auch eher auf einer theoretischen Ebene begreifen. Genau, und diese Expertise findet da ganz viel Raum, weil schuljahresfüllend und sehr zentral ist unter anderem das Thema Klassenchat. Das ist der erste Klassenbesuch, den Sie in der Regel machen. Aber dann auch das Thema Mobbing.
Ja, super. Ich glaube, wir können das zusammenfassen. Ihr findet bei uns 3 Formate quasi genau zu dem Thema Mobbing auch unter anderem. Also schaut gerne bei unserem Campus vorbei, unserer digitalen Lernplattform. Dort ist alles zu finden und auch in den Shownotes entsprechend verlinkt. Und ich würde sagen, damit packen wir es. Vielen Dank, Vera, und bis zum nächsten Mal.